Und dann, wenn die dann Praktikum machen, dann hole ich manchmal die Eltern her und sage, das wäre ja viel gescheiter, wenn der Junge da die Kochlehre macht. Und weil der ist so gut und der ist so stark, der arbeitet so sauber, dem gefällt es, weil der fragt immer, der fragt dann nach, wie machst du das oder wie kann ich das besser machen oder wie könnte das. Und manche haben ja schon eigene Ideen damit, 15, 16 Jahren, wie man was anders oder besser machen kann. Und das zähle ich dann dazu, dass einer schon talentiert ist und ihm das gefällt.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen hier bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ja, wir hatten dieses Jahr schon Folgen aus Österreich und aus der Schweiz, wollen uns aber in der Episode Italien widmen, genauer zu sein der Region Südtirol. Und das machen wir nicht mit irgendwem, sondern das machen wir mit einem Koch, der aktuell 2 Michelin-Sterne hat. Er ist vom Gourmet mit 4 Hauben ausgezeichnet. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Peter Gürtler.
Hallo. Hallo lieber Christian und hallo liebe Zuhörer. Es freut mich, dass ich heute dabei sein kann und bin schon gespannt, über was wir alles sprechen.
Ja, wir schauen uns heute genauer die Südtiroler Küche ein bisschen an und die Spezialitäten. Dann werden wir für unsere Nachwuchsköche, die zuhören, einen Blick drauf werfen, wie man eine gute Lehrstelle findet oder wie es auch nach der Ausbildung am besten gut weitergeht und was einen guten Betrieb eigentlich alles bieten muss. Und dann sprechen wir noch über eins von deinen Lieblingsprodukten. Ich glaube, das ist der Fisch.
Ja, Fisch ist natürlich, gehört natürlich schon sehr stark ausgeprägt zu unserem Betrieb, zu unserer Speisekarte und ja, und halt auch sonst so die Produkte, die wir halt da in Südtirol viel bekommen und viel haben.
Ja, wir sind hier bei dir in der Gourmetstube Einhorn. Was hat es denn mit dem kreativen Namen auf sich? Woher kommt das Einhorn?
Da haben wir ja lange gedüftelt. Und wir haben ja 2012, wenn ich mich richtig zurückerinnere, haben wir die Restaurants getrennt. Wir haben ja damals alles ein Restaurant gehabt und das war immer mein Wunsch, das zu trennen. Und dann haben wir gesagt, ja, wie können wir das heißen oder wie nennen wir das? Und zwischen dem Namen und das gab's schon und das gibt's schon und haben wir einfach gesagt, ja, warum nehmen wir nicht Einhorn? Weil das Staffler, das Hotel Staffler, hat ganz, ganz früh auch schon mal Einhorn geheißen. Ja, deswegen.
Ah, daher kommt's. Also ist bei dir nicht alles rosa und es glitzert auch nicht. Das Restaurant gehört ja zu einer Hotelanlage, die ja schon sehr gewaltig und groß ist. Ihr habt einen Kräutergarten, eine Teichanlage, einen Romantikpark, einen Tennisplatz, einen Reitplatz, verschiedene Tierställe und. Jetzt fehlt nur noch die eigene Skipiste, weil du bist begnadeter Skifahrer.
Ja, die eigene Skipiste. Du wirst lachen. Der Chef, der ja damals schon vor über 20 Jahren ja leider Gottes bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist, der hat ja, jetzt ist es mittlerweile schon über 30 Jahren her, der hatte damals die Idee, Mauls zu verbinden mit dem Skigebiet, mit dem nahegelegenen Skigebiet von da. Und ja, das wäre dann lustig, das wäre dann eine schöne Sache, ja. Aber ja, Skifahren als Südtiroler ist das natürlich fast ein Muss.
Hast du noch die Zeit dafür?
Ja, zum Skifahren hat man schon Zeit, ja. Ich passe natürlich schon auf und überlege natürlich, im Dezember gehe ich fast nie Skifahren, aber dann im Januar geht es dann schon los, ja.
Es ist auch die perfekte Jahreszeit aktuell, weil wir waren jetzt dieses Jahr im Februar und Schneeverhältnisse waren schon eher mau.
Ja, heuer ist ein bisschen Schneeverhältnisse. Wir haben schon Schnee da, aber es ist ein bisschen leider ein bisschen zu warm und dann sind die Pisten nicht so schön hart, wie man sich halt als Skifahrer gerne wünscht.
Jetzt aber zurück hier zur Anlage. Ich habe es gerade schon erzählt, ihr habt einen Kräutergarten und verschiedene Stallungen. Das heißt, ihr bezieht eure Produkte, die ihr verwendet, auch hauptsächlich von hier.
Ja, wir haben natürlich schon viele Produkte vom eigenen Hof. Wie du auch sagst, die Kräuter, wir haben, der Andi macht das hauptsächlich, unser Sous-Chef. Der Andi ist ja schon 20 Jahre mit mir da beim Staffler. Und über 20 Jahre genau genommen. Und das ist seine Leidenschaft, wo er tagtäglich sicher zweimal Minimum da ist. Der ist nicht weit weg da von der Küche. Und ja, von den Tieren, wir haben eine Landwirtschaft dabei. Und ja, da beziehen wir natürlich auch das eine und das andere.
Bringt natürlich auch Vorteile mit sich für euch.
Ja, das bringt natürlich auch Vorteile, große Vorteile natürlich, weil ja auch die Qualität und das, der Geschmack und ist natürlich so, wie man es sich das wünscht und wie man es gerne hätte.
Die Produkte, die ihr nicht von hier bezieht, da habt ihr sicherlich gute Lieferanten?
Ja, mittlerweile haben wir da schon starke Lieferanten aus der ganzen Welt, muss man ja teilweise sagen. So ist es ja auch heutzutage. Wir sind jetzt nicht so, dass wir den ganzen Trend hinterherlaufen und jetzt nur regional kochen. Ich sage immer, wir sind in Südtirol, haben wir sehr viele Millionen Übernachtungen im Jahr. Und wenn wir alle regional kochen würden, dann hat man wahrscheinlich ein Problem. Und aber wir versuchen das wirklich, und da glaube ich, spreche ich jetzt von den meisten oder von vielen. Wir versuchen natürlich schon vieles von uns, von unserer Region praktisch zu verwenden. Und man muss auch sagen, mittlerweile, Gott sei Dank, sind die Bauern und wer auch immer auch was hat und so, die rufen dich dann an, du pass auf, ich habe das, ich habe Enten, ich habe Gänse, ich habe Spargel, ich habe, keine Ahnung, Spargel, weil gerade die Zeit ist. Oder jetzt haben wir da oben, hat ein Bauer, hat die Idee gehabt, der hat so ein großes Ding gemacht mit Kräuteranlage, gut, Kräuter haben wir eh selber, aber mit Salaten, mit Gemüse, und da haben wir es halt zusammengesetzt. Der ist dann auf unsere individuellen Wünsche eingegangen und hat das jetzt alles angesetzt, und das macht natürlich schon Spaß.
Wie findet man einen guten Lieferanten?
Ja, das braucht ein bisschen Zeit und Vertrauen natürlich auch, weil am Anfang ist das natürlich immer ein bisschen ein gegenseitiges Kennenlernen, und man muss die Produkte kennenlernen, die der Lieferant hat, die er imstande ist zu liefern und auch permanent zu liefern praktisch, damit er auch ein beständiges Niveau hat und so. Weil ich kann ja auch nicht zum Gast sagen, gestern habe ich die, keine Ahnung, nehmen wir die Tomaten her, die waren grün oder die waren nicht reif, und das, da haben wir dann beide eine Verantwortung. Das muss man natürlich den Lieferant auch lernen, dass man ihn vielleicht auch mal einlädt zum Essen, damit er das auch mal aus der anderen Sicht oder aus der Sicht vom Gast sieht.
Ist es dann eher noch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen sozusagen?
Na, oder? Ich glaube, aus dem Alter bin ich jetzt ein bisschen draußen. Früher war das natürlich schon, da hat man natürlich schon bei jeder Kleinigkeit, rumgeeiert, ja. Aber mittlerweile versteht man das ja auch, und da hat man natürlich schon ein bisschen Einsicht, wobei man da jetzt nicht alles durchgehen lässt, aber man ist ein bisschen weniger streng. Das heißt, auf den Bezug mit der Heunadel, natürlich ist das immer top, aber man verzeiht auch mal kleine Fehler.
Mhm. Jetzt haben wir uns in der letzten Special-Episode mit Claudio del Principe viel über Nudeln und spezielle Produkte aus den unterschiedlichsten italienischen Regionen unterhalten. Beispielsweise aus einer Aubergine, die ja klein ist wie eine Tomate. Die gibt es auch irgendwo nur in Italien. Könnt ihr reinhören in Folge 15. Welche Produkte stehen für dich für Südtirol, und welche gibt es denn nur hier in der Region?
Ja, nur hier ist ein bisschen schwierig, weil mittlerweile kriegst du ja alles auf der ganzen Welt. Aber wo wir natürlich schon stark sind, sind zum Beispiel der Apfel. Wir haben ja, glaube ich, 480.000 Tonnen Äpfel, was da geerntet werden. Das sind 50% von der ganzen Apfelernte Italiens. Und ich glaube zu wissen, und da werde ich nicht viel abfehlen, 10% von der ganzen EU-Ernte. Und das ist natürlich schon für Südtirol ein Ausrufezeichen, ja, weil wir sind ja ein kleines Land. Das sind ja, wenn man es umrechnet, x Tausende Fußballfelder, wenn man das jetzt umrechnen würde an Äpfel. Und ja, das natürlich ist das ein Produkt, was man ständig und täglich hernimmt. Sei es in die Zimmer, wenn der Gast anreist, sei es bei Aperitifs oder bei Vorspeisen. Also der Apfel ist bei mir oder bei uns in der Küche wirklich viel vertreten auch.
Und er soll ja auch ganz besonders sein, der Südtiroler Apfel. Liegt wahrscheinlich am alpinen Klima und den vielen Sonnentagen hier.
Ja, sicher. Ja, der Apfel, Apfeltrauben. Deswegen haben wir ja auch so gute Weine. Das ist natürlich auch dem Klima bedingt, das ist klar, ja.
Die Äpfel lassen sich ja bestimmt auch hervorragend zum Apfelstrudel verarbeiten. Strudel sind ja auch in Südtirol auch hoch im Kurs. Was macht für dich den perfekten Strudel aus?
Genau das wollte ich heute mit dir machen. Das hättest du mich gesehen bei der Vorbereitung. Das ist ja cool. Ja, der Apfelstrudel ist natürlich ein Klassiker da in Südtirol. Natürlich überall, aber der Wiener Apfelstrudel und so weiter und so fort. Nicht, dass ich nachher Anrufe kriege, du, dann haben wir auch. Aber bei uns in Südtirol, da kommen die Gäste und wenn du da keinen Apfelstrudel hast, dann sagen sie gleich, ja, wieso gibt es keinen Apfelstrudel? Und ja.
Ja, jetzt bin ich gespannt, weil meine Urma damals noch gelebt hat, ist jetzt mittlerweile auch schon fast 30 Jahre her. Ich kann mich aber noch sehr gut an ihren Apfelstrudel erinnern, der ist irgendwie bei mir in Erinnerung geblieben und seitdem hat es keiner mehr so hingebracht. Also wenn du es eh vorhattest, bin ich gespannt, was rauskommt.
Das wird schwierig, weil das, was die Oma gemacht hat, ist immer das Beste. Das bleibt einem in Erinnerung. Da will ich jetzt keinen Wettkampf aufnehmen, aber ich kann dir versprechen, dass wir einen guten Apfelstrudel machen.
Was ist das Geheimnis hinter einem perfekten Apfelstrudel?
Gute Äpfel. Das ist natürlich wichtig, dass man das mit Liebe abschmeckt. Dass man die Pinienkerne ein bisschen anröstet, dass man sich die Zeit dazu nimmt, gute Zitrone für einen Zitronensaft, ja, dass man das halt gut abschmeckt, die Brösel auch anröstet, was man reingibt und einen guten Teig, damit der schön knusprig fast ist, oder? Ofenfrisch, schön lauwarm, ein bisschen Sahne dazu oder eine Soße oder Vanilleeis dazu, was willst du mehr, oder?
Ja, hört sich nach einem Traum an. Du verwendest den Apfelstrudel ja derzeit auch in einem Gericht namens Apfelstrudel-Risotto. Wie muss man sich das Gericht vorstellen? Und wie passt Apfelstrudel und Risotto zusammen? Im ersten Moment würde ich sagen, kreative Variante vielleicht auch vom Milchreis. Also ist zumindest die Intuition, die mir gekommen ist.
Ja, Milchreis ist jetzt ist natürlich nicht so süß wie der Milchreis. Aber ja, wir machen da so eine Creme, damit es nicht ganz zu süß wird und nicht ganz zu viel nach Äpfel schmeckt. Machen wir da ein bisschen Kokos rein auch, was man allerdings dann gar nicht so schmeckt. Aber es tut ein bisschen den Apfel, damit er nicht zu dominant wird. Ja, natürlich die Pinienkerne sind dabei als Creme, Zitrone. Es sind eigentlich alle Zutaten, die im Apfelstrudel sind, außer der Reis natürlich. Aber sonst ist alles dabei. Auch der Mürbeteig, der dabei ist, ist irgendwie auch im Strudel dabei. Und damit es ein bisschen auch in unsere Küche passt und auch in die Sterneküche passt, haben wir das ein bisschen mit Gänseleber verfeinert und Portwein und Balsamico.
Ja, aber wie kommt man auf so eine kreative Idee, also Risotto und Apfelstrudel zu verbinden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war so eine Geschichte. Ich mache ja oft so, wenn ich zu den Jungs, da muss ich ja immer schauen, dass die Jungs motiviert sind in der Küche. Und dann habe ich halt gesagt, was können wir machen? Ja, und dann der eine hat die Idee, der andere das, der andere was, was wir schon gemacht haben. Und dann sagt einer, ja, irgendwas mit Strudel, Reis und Strudel. Und dann war es ja meine Aufgabe, den Koch oder der das die Idee praktisch irgendwie in den Raum, in die Luft geschmissen hat. Und den will man ja dann nicht enttäuschen und dann hat man ja selber auch ein bisschen eine Herausforderung. Und dann habe ich mir gedacht, puh, scheiße, was können wir da jetzt machen? Da kommt er jetzt mit zwei Komponenten daher. Aber das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Gell? Da bin ich die Nacht, gesessen auf dem Balkon, das kann ich mir nur ganz genau erinnern, haben mir ein Bierchen geöffnet, die Temperatur war ganz gut draußen, habe mich hingesetzt, was kann ich jetzt machen? Ich wollte es unbedingt schaffen, da was machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht Apfelstrudel-Risotto? Natürlich haben wir das dann zwei, dreimal probiert und das war ja kompletter Scheiß am Anfang, ja. Einmal süß, einmal sauer, einmal das, einmal das. Aber ich wollte das unbedingt hinkriegen und dann haben wir es auf die Karte gegeben und sobald ich mir gedacht habe, so könnte es jetzt gut gehen. Und dann habe ich das eben ein paar Gästen, die man ja kennt, habe ich das vorher zum Verkosten gegeben und die waren dann hellauf begeistert. Und und das ist das fast schon ein Klassiker, den wir schon seit 7-8 Monaten dabei haben.
Werbung.
Hallo ihr Lieben, habe ich euch schon von meiner neuen Lieblingspfanne erzählt? Das ist die Kupferkernpfanne von Olafsson und warum sie meine neue Lieblingspfanne ist, das erzähle ich euch jetzt. Das hat nämlich drei ganz einfache Gründe. Erstens, sie ist super leicht und dadurch super alltagstauglich und ich kann sie in Geschirrspüler packen. Zweitens, durch den eingebauten Kupferkern hat sie so eine geniale Hitzeentwicklung, dass mir die Stufe 7 einfach beim Kochen reicht. Das spart natürlich Energie und bei 9 kann ich richtig, richtig scharf anbraten. Und dritter Grund, sie hat die beste Beschichtung, die es auf dem Markt gibt. Und sollte die Beschichtung dennoch mal kaputt gehen, dann könnt ihr die Pfanne einfach einschicken zu Olafsson und sie wird euch neu beschichtet. Ich finde die Pfanne so genial, dass ich meine alten eigentlich gar nicht machen will. Ich will eigentlich lieber noch mehr von Olafsson. Deswegen, ja, schaut euch doch auch mal um auf der Seite www.myolafsson.com und stöbert. Und wenn ihr zuschlagt, dann gebt doch am Schluss den Gutscheincode FLYINGSCHLEMMER ein und ihr bekommt noch einen gratis Pfannenwender aus Walnussholz mit dazu. Also, einfach mal durchschauen. Ich kann es euch nur ans Herz legen.
Werbung Ende.
Gab es andere Sachen, die dich von der Herausforderung gestellt haben, die von deinem Team gekommen sind?
Ja, sicher, das eine und andere schon natürlich, aber so wie das noch nie, ne? Weil das wollte ich unbedingt hinkriegen. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich so gereizt, das irgendwas daraus zu machen.
Ja, mittlerweile, du hast es gerade gesagt, ist schon lange auf deiner Karte ja auch und vielleicht mittlerweile auch vielleicht so ein bisschen Signature hier.
Ja du, ich habe letzte Woche war ein Gast da und der hat dann eben gesagt, du, ich habe das beim Feinschmecker gelesen und jetzt sind wir da und ich hatte schon Angst, dass das nicht mehr oben ist. Und dann habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, wir wollten es letzte Woche runtergeben und jetzt haben wir das wirklich, habe ja zu meinen Jungs gesagt, du, das müssen wir nur 1-2 Monate oben lassen, weil logisch, die Jungs, wir wollen immer was Neues machen oder auch was anderes, aber dann habe ich gesagt, 1-2 Monate müssen wir das noch durchziehen.
Also ihr habt noch die Chance, wenn ihr es auch probieren wollt, kommt vorbei hier nach Mauls in der Nähe von Sterzing in Südtirol. Ein bisschen ist noch auf der Karte. Jetzt ja. Darfst du es aber auch nicht mehr runternehmen.
Ja, okay. Müssen wir halt dann 2 Gerichte raufgeben, dann kann man es auswählen. Da werden wir schon eine Lösung finden.
Wenn man in Südtirol ist, was sollte man auf jeden Fall mal gegessen haben? Wo sagst du, da führt gar kein Weg dran vorbei?
Ja, ich würde sagen, Knödel. Knödel ist natürlich, wenn man auf die Alpen hochgeht oder auf den Berg hochgeht. Das gibt es auch, glaube ich, fast in jedem Restaurant oben. Wir haben ja Gott sei Dank haben wir noch Berghütten und Almen, wo noch selber gekocht wird, was auch leider nicht überall der Fall ist. Was ich heuer wieder oft gesehen habe, wenn ich so Skifahren gehe und irgendwo einkehre, und dann denke ich mir immer, ach Gott, warum muss man das kaufen, das Produkt, das kann man ja ruhig schnell selber machen. Das tut mir dann schon manchmal im Herzen weh. Aber ja, Gott sei Dank sind wir da noch nicht so fortgeschritten oder im negativen Sinn fortgeschritten, gezwungen auch durch Mitarbeitermangel und so weiter. Und können unsere Berghütten und Almen auch noch empfehlen. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich eben die Knödel in allen Variationen, den Speckknödel, sei es mit einer ganz normalen Fleischsuppe oder einem Pressknödel, einem Gurten, mit einem Krautsalat oder abgeschmolzen, mit gebackener Zwiebel. Das ist schon immer eine leckere Geschichte, wenn man so nach einer langen Wanderung Hunger kriegt.
In meiner ersten Folge war ich bei Maximilian Schmidt in Ringsburg. Seine Frau kommt ja auch aus Südtirol ursprünglich. Also die Laura ist der Meinung, nichts geht über einen Südtiroler Schlutzkrapfen.
Ja, die habe ich vergessen. Au, da werden sie mir wieder schimpfen, viele. Ja, logisch. Du, das wollt ihr auch machen heute, gell? Da habe ich eben gesagt, waren wir unten, weil die Jungs heute frische Schlutzkrapfen gemacht haben. Dann habe ich gesagt, du, da können wir was machen heute mit Christian. Aber dann haben wir da auch den Strudel vorgezogen. Aber ja, der Schlutzer die sind natürlich weltbekannt, würde ich fast sagen. Also die können wir gar nicht mehr von der Karte runternehmen. Also auch wenn wir so Eisacktaler Kost machen oder das oder dies und die runternehmen so für 2 Wochen, das geht überhaupt nicht. Da kommen dann die Gäste und sagen, wir sind extra gekommen wegen den Schlutzkrapfen. Und ja, klar, wir wissen das ja auch und bereiten immer welche vor.
Was wir damals nicht geklärt haben oder beziehungsweise auch für alle, die es nicht kennen, was hat es mit dem Schlutzkrapfen auf sich? Wie muss man sich den vorstellen? Für alle, die es nicht wissen.
Ja, die Schlutzkrapfen, das ist eigentlich, das wird ja mittlerweile auch ein bisschen viel, da halt viele machen das ja ein bisschen anders wie der Schlutzkrapfen oder wie die Schlutzkrapfen gar nicht mehr, auch, wo man sie gar nicht mehr wiedererkennt. Aber ganz so klassisch sind das so Teigtaschen, Halbmond ausgestochen. Und dann gibt's halt überall ein bisschen in jedem Tal oder in jeder Region bei uns gibt's halt ein bisschen so Varianten. Einmal, wir machen sie so mit Spinat und so Topfen. Wenn man Zeit hat oder wenn man die Dinger hat, dann macht man den Topfen auch selber. Und der Spinat natürlich umso frischer, umso besser. Dann gibt's die Graukast-Schlutzkrapfen. Und das kann man dann wirklich abändern, wie man will. Wir haben auch letzte Woche haben wir so Brokkoli-Schlutzkrapfen gemacht. Aber wir können immer machen und das abändern, wie wir wollen. Der Klassiker unter unseren Schlutzkrapfen, also die Spinatschlutzkrapfen, die müssen wir immer auf der Karte haben.
Kommen wir mal zu dir. Ursprünglich wolltest du ja das Mechanikerhandwerk erlernen. Ja,
was du alles weißt.
Ja, recherchiert. weil du schnelle Autos liebst?
Nein,
aus einem anderen Grund heraus?
Also ich könnte nicht mal, ich könnte nicht mal den Scheibenwischer tauschen. Gott sei Dank bin ich kein Mechaniker geworden, da würde ich wahrscheinlich mehr Schaden machen wie Nutzen. Aber ja, das war halt so in meinem Alter, wenn ich da so 14, 13, 14, 15 Jahre alt war. Ja, 15, da wusste ich schon ein bisschen, was ich mache. Aber so mit 13, 14. Und das war halt so bei den Mädels, wenn man so rumgefragt hat, dann war immer so Stewardess, was natürlich in Südtirol extrem schwierig ist, aber das haben sich die Mädels halt doch immer gewünscht. Und bei uns Jungs war das halt meistens Fußballprofi oder eben Mechaniker. Und Fußballprofi, da war er natürlich zu schwach.
Und dann hast du dich für den Kochberuf entschieden. Hast du deine Entscheidung einmal jemals bereut?
Nein, die habe ich nie bereut. Also ich bin jeden Tag froh, dass das so gekommen ist. Und das war auch reiner Zufall. Also das war wirklich reiner Zufall. Meine Eltern, die haben immer gesagt, okay, du kannst natürlich überlegen, was du gerne machst. Aber du musst dein Geld natürlich selber verdienen. Du kannst jetzt nicht da den ganzen Sommer rumblödeln und auf der Couch rumliegen, Fernsehen schauen und von uns Taschengeld kriegen. Das geht nicht. Also überlegst dir, mach irgendeine Zwischenlösung und geh irgendwas machen und dann entscheidest dich. Ja, und dann habe ich das auch so gemacht. Ich habe mir dann gedacht, ich probiere das mal als Maler. Das hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Das habe ich dann nach 2 Tagen gelassen, weil das war mir zu langweilig, da den ganzen Tag da Fensterbalken abschmirgeln und so. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich gehe jetzt spülen, Abspüler machen, oder halt so Sommersaison halt ein bisschen, besser wie nichts tun. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ist das cool, da waren dann die Köche und die hatten Spaß und die Gäste, wenn die dann so glücklich waren und dann die sind dann in die Küche reingekommen und haben sich beim Koch bedankt, boah, super und danke für einen schönen Abend. Und dann habe ich mir gedacht, ist das ein cooler Beruf, oder? Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht als Koch? Dann habe ich mich beworben als Kochlehrling und das war dann eigentlich von Anfang an, hat mir das dann gefallen, ja, das muss ich schon sagen.
Wie war deine Lehrzeit damals? Oftmals heißt es, Lehrjahre sind harte Jahre.
Ja, das sind schon harte Jahre, aber auch ich hatte jetzt nie so, dass ich da permanent geschimpft wurde oder bei jedem Fehler auf den Deckel gekriegt habe. Also das muss ich schon sagen, da hatte ich eigentlich immer, ich hatte auch immer gute Küchenchefs gehabt und ich glaube, da gute Küchenchefs haben es eigentlich gar nicht so nötig, wenn ich das jetzt mal sagen darf, sich an Mitarbeiter, die nicht so gut sind, nicht so stark sind, hinab oder abzulassen und die dann fertig zu machen. Also die haben mich immer motiviert und muss ich schon sagen. Auch beim Heinz Winkler, wenn ich da war, gut, da war jetzt nicht mehr Lehrling, aber da war ich so ein Jungkoch mit 16, 17 Jahren. Natürlich hat er geschimpft, wenn man Fehler macht, aber ja gut, das war jetzt nicht so oft, aber auch, die haben einem immer geholfen, wie man besser werden kann. Und die haben auch gesagt, mach das so und dann wird es besser, mach das so. Und das war für mich immer sehr wichtig und deswegen versuche ich das auch heute immer so zu machen, den Jungs nicht die Freude zu nehmen, was ja leider in den letzten Jahren viel passiert ist, sondern das Gegenteil zu motivieren und ein gutes Vorbild zu sein.
Beispielsweise, wenn man dann Apfelstrudelrisotto rauskommt aus Motivation.
Ja, genau, so ist das auch. Der Koch hat natürlich eine riesen Freude gehabt, weil die hat dann einfach gesagt, du, das ist dein Gericht und das ist deine Idee und das haben wir zusammen so entwickelt und du hattest die Idee und ich habe es dann weiterentwickelt und so läuft das auch immer. Wenn heute jemand sagt, ich mache alles allein, dann ist das gelogen, das geht ja nicht. Also ich würde immer sagen, würde man sagen, der Harald Wolf hat 3 Sterne, wird wahrscheinlich fast jeder kennen, der heute zuhört. Der hat mal gesagt, ich bin nur so gut oder der Küchenchef ist nur so gut oder er hat es auf sich bezogen, ich bin nur so gut wie meine Mannschaft. Und das habe ich mir immer zu Herzen genommen. Und so ist ja auch, wenn man ehrlich ist. So läuft das bei einer Fußballmannschaft, so läuft das bei jeder sportlichen, bei jeder Mannschaftssport. Und so ist das auch bei uns in der Küche, nichts anders.
Ich habe es bei der Folge mit Nathalie Leblanc gehabt, das ist ja keine One-Woman- oder One-Man-Show.
Ganz genau. So ist es. Im Gegenteil. Wenn du alles meinst, alleine zu machen, dann sagen die Jungs, ja gut, dann werden wir jetzt schon, dann werden die nie mehr 110% geben für dich, weil die werden auch sagen, ja, er stellt sich da jetzt in die Öffentlichkeit und sagt, er macht alles alleine und wir können im Hintergrund seine Arbeit machen, alles. Also deswegen arbeite ich auch immer mit und probiere jedem zu helfen, wenn er was braucht, egal ob das jetzt Schnittlauch schneiden ist oder keine Ahnung was. Also ich probiere da schon immer mit gutem Beispiel voranzugehen.
Lang ist es her, aber du warst ja auch mal Ausbilder des Jahres.
Ja, zweimal eigentlich genau genommen. So lange ist gar nicht her. Ich glaube, das letzte Mal, wo es war, 2018, 19 sowas, oder ich weiß gar nicht mehr. Und beim ersten Mal war es 2004 oder 2006, ich weiß es auch nicht mehr, weil ich das immer verwechsel mit Ausbilder des Jahres und Aufsteiger des Jahres. Ich glaube, 2004 oder 2006 oder sowas. Ja, und das ist aber immer, was uns sehr am Herzen liegt. Da ist auch der Andi, mein Souschef, der ist da auch sehr stark involviert und natürlich auch der Betrieb. Wir haben auch jetzt wieder zwei super starke Lehrlinge da und das macht dann schon Spaß. Wir haben auch in den letzten 15 Jahren haben auch 12-mal den Lehrling gehabt, der als bester Lehrling, das heißt jetzt immer mit der Punktezahl, nicht jetzt als bester Lehrling in Südtirol, sondern die Punktezahl hat er immer erreicht, die man erreichen muss als bester Lehrling. Und da haben wir 12-mal einen ausgezeichneten Lehrling gehabt.
Also auch ein Top-Musterbetrieb, wenn ihr quasi eine Lehrstelle sucht. Ich weiß nicht, habt ihr noch was frei für September? Für alle, die zuhören und gerade überlegen.
Ich hoffe nicht, weil es würde heißen, dass einer auch abhaut. Aber na, wir sind momentan Gott sei Dank komplett, auch was die Küchenmannschaft angeht. Und ja, also momentan läuft es ganz gut.
Was zeichnet eigentlich deines Erachtens eine gute Lehrstelle aus?
Ja, eine gute Lehrstelle, ich muss ja sagen, dass man halt viel lernt, dass man jeden Tag, ich sage immer auch, wenn ich wieder zurückkomme auf den Fußball, der Jürgen Klinsmann hat mal gesagt, ich möchte meinen Spielern, auch wenn das jetzt alle Bayern-Fans werden sagen, ja, was will denn der jetzt mit dem Klinsmann? Aber der Vorsatz ist gut. Und zwar ist das, ich versuche jeden Tag den Jungs was zu lernen. Und das ist dann wichtig jetzt. Jeden Tag ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ob das jetzt im Positiven oder Negativen ist. Aber man muss halt immer schauen, dass die Jungs was dazulernen, was Spaß haben und ja, dass sie auch am Ende des Tages oder am Ende des Jahres sagen können, da habe ich jetzt was gelernt. Und das sehen sie ja dann auch, wenn sie in die Schule zurückkommen, weil im Betrieb ist das ja immer so ein bisschen selbstverständlich. Ist ja, da ist dann alles ein bisschen normal, aber wenn sie dann in die Schule kommen und dann mit den anderen Lehrlingen sich selber vergleichen und sehen, und dann sehen sie schon, ui, der hat das noch nie gesehen, der hat das noch nie gesehen. Und dann werden sie wieder, dann haben sie wieder Freude oder noch mehr Freude daran, dass sie hier arbeiten.
Jetzt beleuchten wir mal auch die andere Seite. Was würdest du denn von jedem Auszubildenden erwarten?
Ja, das sagen wir eigentlich immer. Und wir haben Gott sei Dank bis jetzt fast immer Glück gehabt. Ehrlichkeit, Spaß am Beruf und ja, und Sauberkeit halt, dass man genau arbeitet und sauber arbeitet. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die man ein bisschen vorgeben muss, kann, soll, weil dann kommt man halt schon weiter. Aber wenn du nie sauber arbeitest, dann hast du natürlich schwer, vor allem in der Sterne-Gastronomie, weil ja da vor allem dieses präzise Anrichten, dieses präzise Abschmecken, das präzise Arbeiten schon an erster oder Priorität hat und an erster Stelle steht. Und ja, sonst einfach die Freude. Und wenn man auch mal sagt, das ist jetzt nicht so gut und das ist jetzt, das Wort Scheiße kommt natürlich schon auch mal raus, dass man sagt, das ist jetzt Scheiße, was du da gemacht hast. Aber dann musst du auch sagen, warum ist das Scheiße oder wie kann man es besser machen? Und dann, glaube ich, verstehen sie es auch. Und wenn sie es dann besser machen das nächste Mal und das dritte Mal dann wieder besser und dann hat man ja auch selber eine Freude und eine Genugtuung und ja, und der Junge sowieso oder das Mädel.
Weil du ja gerade gesagt hast, ihr habt die letzten Jahre top Auszubildende, Wie sieht denn der Musterweg oder gibt es überhaupt einen Musterweg zum Sternekoch? Macht es Sinn, mehr rumzureisen?
Ja, rumreisen ist immer gut, weil man ja überall was sieht. Was natürlich schon wichtig ist, dass man auch verschiedene Küchen kennenlernt. Das ist natürlich das Um und Auf, weil wenn du immer im Gleichen, deswegen tut es mir immer ein bisschen weh, wenn Leute 3 Jahre hier arbeiten und dann sagen sie so, jetzt mache ich mal eine Saison und gehe auf die Alm oder zur Skihütte, dann nichts gegen die Skihütte, aber da wird ja ganz anders gekocht. Und dann weiß man eigentlich schon 90%, dass der nie mehr in die Spitzen- oder in die Sterne-Gastronomie oder in die Gourmet-Küche zurückkommt. Und umso mehr freut man sich dann über Jungs, die dann den Weg beibehalten, die dann dahin gehen. Wie neulich habe ich einen gehabt, der ging zum Bobby Breuer, zum Jan Hartwig, zum Martin Sieberer, um nur ein paar aufzuzählen. Einige haben ja mittlerweile schon selber Michelin-Stern, die bei uns gearbeitet haben. Und da freut man sich natürlich schon gewaltig.
Woran erkennt man, dass jemand Talent hat? Über dich sagt man ja, du seist schon sehr früh mit sehr viel Talent gesegnet sein.
Das erkennt man früh, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch, weil wir schon für die Lehrlinge geredet haben, wir haben ja manchmal so Jungs da, die ja Fachschule machen. Fachschule heißt, die gehen 3 Jahre zur Schule und hat praktisch Kochausbildung. Und dann, wenn die dann Praktikum machen, dann hole ich manchmal die Eltern her und sage, das wäre ja viel gescheiter, wenn der Junge da die Kochlehre macht. Und der ist so gut und der ist so stark, der arbeitet so sauber, dem gefällt es, weil der fragt immer, der fragt dann nach, wie machst du das oder wie kann ich das besser machen oder wie könnte das. Und manche haben ja schon eigene Ideen da mit 15, 16 Jahren, wie man was anders oder besser machen kann. Und das zähle ich dann dazu, dass einer schon talentiert ist und ihm das gefällt.
Jetzt auf der anderen Seite, wann würdest du zu jemandem sagen, weil du gerade gesagt hast, du holst ab und zu die Eltern dazu. Wann ist der Zeitpunkt, wo du sagen würdest, such dir was anderes oder wo man jetzt die Reißleine ziehen muss, das ist definitiv der falsche Weg?
Oh, mit denen musst du aufpassen. Das habe ich eigentlich nie gemacht, weil das ist immer schwierig, das ist immer sehr, sehr schwer. Und zwar habe ich auch selber ein Beispiel gehabt. Ich habe ja früher immer Fußball, wenn ich Mittelschule oder Hauptschule, sagt man, Hauptschule gemacht habe, dann hat der Lehrer mal gesagt, aus dir wird nie was werden, weil ich habe immer Fußball. Ich kannte jeden Spieler, ich kannte alles, ich kannte jedes Ergebnis. Und der hat einfach gesagt, der Fußballprofi wird da sowieso keiner. Und dann hat er mir den Satz reingeknallt, aus dir wird nie was werden. Und deswegen werde ich nie, oder ich hoffe, dass ich das nie sage, bisher habe ich es nie gesagt, das lass deinen Job, weil das kannst du nicht. Auch wenn man sich's manchmal denkt, ich würde es aber nie sagen zu dem. Ich muss aber sagen, dass sich dieser Lehrer einige Jahre später oder viele Jahre später bei mir entschuldigt hat und hat gesagt, ob ich mich noch erinnere an das. Und hat gesagt, ja, klar, erinnere ich mich noch an diesen Satz, was du da gesagt hast. Und ja, deswegen habe ich daraus gelernt, das nicht zu sagen.
Er hat aber dann auch Größe bewiesen in dem Moment.
Ja, genau.
kommen wir nun an dieser Stelle zu unserer Kategorie der Cheffrage. Deine Frage habe ich von meinem vorherigen Gast, Konstantin Kaiser aus Bad Hersfeld, mitgebracht. Er hat 1 Stern. Frage wie immer vorneweg, kennt ihr euch?
Ich kenne ihn jetzt nicht, ne?
Nicht dramatisch. Konstantin hat auf jeden Fall eine Frage für dich vorbereitet.
Ja, da bin ich gespannt jetzt.
Du darfst ja später auch noch eine aufnehmen für den nächsten Gast. Aber dann hören wir mal rein, was Konstantin von dir wissen will.
Ich habe gehört, ich muss hier ein paar Fragen stellen oder eine Frage an den darauffolgenden. So, meine Frage wäre an den Peter. Wie waren die Emotionen oder wie kann man das Leuten erklären, wenn dann wirklich rauskommt, dass man quasi von einem Stern den 2. bekommt, was das so ein bisschen mit einem macht oder wie da so die Gefühlslage ist, weil das ist ja schon ein starker Sprung. Das ist ja schon, wo man stark drauf hinarbeitet und ja, das würde, glaube ich, mich und auch viele Zuhörer mal interessieren.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und eine emotionale Frage. Das ist ganz einfach und ich werde diesen Moment auch wahrscheinlich nie mehr vergessen. Das war dann Anfang Dezember. Wir haben Ich war genau im Büro mit Frau Staffler und wir haben das Dezemberprogramm durchgesprochen, weil wir ja die Saison gestartet haben oder sind damals. Und dann kam ein Anruf und dann hieß es halt irgendeinen Namen, den ich nicht kannte. Und das war dann der Michelin-Chef von Italien. Und der hat dann mit mir geredet und der hat eben gesagt, ja, ich bin eingeladen zur Präsentation. Damals war das in Mailand. Hat aber nicht gesagt, du kriegst jetzt einen zweiten Stern. Oder der hat einfach gesagt, eingeladen. Dann habe ich mir schon gedacht, ja, das könnte jetzt so sein. Und das war dann eine Woche vorher. Und ja, dann von dem Moment an, das war dann brutal. Also das sind unbeschreibliche Tage, diese 6 Tage, was ich da warten musste. Jeden Tag dachte ich mir, 99% ist das der zweite Stern, aber dieser 1%, der hat ja nicht gesagt, dass er den Stern kriegt. Ich musste denen dann meine private Nummer geben, Telefonnummer und E-Mail-Nummer. Es wurde nichts mehr über das Hotel kommuniziert und er hat auch gesagt, ich darf niemandem nichts sagen, dass ich da eingeladen bin, was ich natürlich auch nicht gemacht habe. Das wusste nicht einmal meine Küchenmannschaft, außer natürlich der Sous-Chef. Und das war brutal, das war emotional kaum zu toppen, ja, außer mit die Geburt natürlich unserer Kinder, aber sonst weiß ich eigentlich nichts, was so, das war ein Wunsch, so wie du gesagt hast jetzt, Konstantin, ja, das ist, ja, mega, mega.
Jetzt hast du gerade gesagt gehabt, die 6 Tage davor, ja, man hält es irgendwie nicht mehr aus bis zum Tag, was ist denn im Nachgang alles auf dich eingeprasselt?
Ja, das ist auch interessant, ich war ja im gleichen Jahr Koch des Jahres. Und das hat eigentlich keinen oder kaum jemand interessiert da. Das ist total untergegangen. Und als ich da von Mailand draufgekommen bin, da war dann das Telefon. Ich glaube, ich hatte das Telefon, war ich dann, ich habe keinen Akkustecker mit gehabt. Das war 2 Stunden danach, war das alles leer, weil ich so oft telefoniert habe und WhatsApp beantwortet habe. Also das war auch, sowas ist unbeschreiblich. Also da bekommst du Telefon von französischen Küchen, von überall her kriegst du E-Mails und Gratulationswünsche und Anrufe und Einladungen und ja, das ist emotional, war das natürlich eine wunderschöne und coole, geile Zeit. Ja, und am nächsten Tag, um die Frage zu beantworten, ging es dann schon los. Um 7:30 in der Früh hat schon der erste Journalist angerufen und da waren dann Interviews und das und dies und ja, das war coole Zeit und ja.
Kann man sich darauf vorbereiten, auf das, was alles im Nachgang auf einen einprasselt, oder ist man sogar froh, wenn der ganze Trubel mal wieder ein bisschen nachlässt?
Das macht ja Spaß. Das ist wie wenn heute ein Fußball oder irgendein Sportprofi, wenn er sagt, ihm nerven die Interviews oder ihm nerven Autogramme, dann sage ich immer, dann hast du die falsche Einstellung zu deinem Job. Na, das stresst mich nicht. Das gewöhnt man und da ist man auch stolz drauf und das macht Spaß.
Was macht denn deines Erachtens eigentlich so ein bisschen, weil Guy Michelin macht ja ein Riesengeheimnis draus, nach was sie bewerten, gibt es auch sehr viele Mythen. Wo würdest du den Unterschied zwischen 1, 2 und 3 Sterne sehen?
Das ist eine Frage, die bekomme ich oft von Gästen gestellt. Wenn ich diese Frage wüsste, hätte man wahrscheinlich 3 Sterne. Aber ja, ich weiß es nicht.
Wie steht es eigentlich um die Sterneküche in Italien? Vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber auch in Italien gibt es da sicherlich regional massive Unterschiede, weil, ich sage jetzt mal, in Sizilien wird wahrscheinlich anders gekocht wie in Südtirol.
Ja, ja, klar, ganz, ganz anders. Ist natürlich. Wir haben ja total eine andere Kochstil in Südtirol teilweise, weil wir ja genau mitten der Region da liegen. Wir haben ja Österreich neben uns, ein bisschen Deutschland, das Mediterrane, der Italiener und natürlich unseren eigenen Einfluss, sei es von der ganzen Natur her, von den Tieren, die wir da haben, die Kräuter, die Wälder und dann haben wir eigentlich schon einen Luxus ein bisschen. Und weil du jetzt gesagt hast, der Sizilianer, der hat halt natürlich extreme Fische, die wir da gar nicht kennen und haben. Und ja, und so ist das halt dann überall regionsbezogen.
Nichtsdestotrotz ist einer deiner Lieblingsprodukte ja der Fisch. Was zeichnet deine Fischgerichte aus?
Ja, unsere Fischgerichte, ich würde mal sagen, die Soßen. Die Soßen und die Qualität vom Fisch, das sind eigentlich die 2 Merkmale.
Wie ist die Liebe zum Fisch entstanden für dich?
Ja, es ist Fisch ist halt immer, Fisch kann man glaube ich immer essen, oder? sei es vormittags beim Aperitif oder wenn man auch in einem Menü so zwei- oder dreimal Fisch drinnen hat, dann ist das jetzt auch nicht gar so schlimm. Aber wenn du jetzt zwei-, dreimal Fleisch drinnen hast, dann sagt der Gast wahrscheinlich, ist das fleischlastig. Und natürlich dir an erster Stelle, weil ich unheimlich gerne Fisch esse, sei es gebraten oder auch im rohen Zustand.
Hast du einen Tipp, wie man Fisch ganz einfach zu Hause auf ein gutes Level kochen kann, wenn man mal Gäste kriegt für alle Hobbyköche unter den Hörern?
Ja, das Einfachste ist immer, das Produkt so einfach wie möglich zu lassen und nicht zu zerstören. Das war ja damals, wenn das mit der Molekularküche damals war, jetzt nehme ich extra das Beispiel her, was gibt es Besseres als eine Scheibe Speck zu essen, dann Schüttelbrot dazu. Und damals wurde ja dann der Speck auf einmal flüssig gemacht, dann in Perlen wiedergegeben und. Aber der Trend hat sich ja dann Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Und so würde ich das auch sagen beim Fisch. Den Fisch, den braucht man da, glaube ich, wenn man da zu Hause Eingeladene hat, gar nicht da zu lange experimentieren, sondern ich glaube, wenn man den so einfach wie möglich macht, aber eine richtig gute Qualität hat und ein gutes Glas Wein dazu, dann kann man das eigentlich, da kann man nichts falsch machen. Ob man den jetzt vakuumiert oder gart oder mit Kräutern oder mit Olivenöl so langsam ein bisschen dahin gart, ein paar Minuten, das ist dann jedem natürlich selber überlassen und wie viel einer kocht, weil wenn einer zu Hause nicht viel kocht und ich sage zu ihm, du kannst mir den Fisch in Olivenöl konfieren, dann wird er sagen, ja, spinnt er jetzt total, oder? Was soll ich das machen in Olivenöl? Das ist dann immer, jeder soll das dann so machen, wie er es eben kann, oder wie er es, der ein bisschen geübter ist, der kann es ein bisschen schwieriger machen, eben sowas. Und der jetzt nicht viel Fisch kocht, der lässt sich den Fisch zubereiten, da wo er den kauft, vielleicht sogar, wenn er einen guten Ding erwischt, dass er ihm noch entschuppt und den grätet dort. Und dann kann er auch nichts mehr falsch machen, wenn er den zu Hause dann schön grillt, gutes Olivenöl drüber, frische Kräuter, da haben wir so schön mediterranen Fisch dazu oder was willst du mehr. Auf der Terrasse sitzen, ein Glas Weißwein dazu, haben wir einen frischen Salat, eine Zitrone und das, glaube ich, kann jeder.
Gibt es was, auf was man achten sollte bei der Fischverarbeitung?
Ja, immer die Frische, natürlich die Fische vom Fisch, wobei man da jetzt nicht mehr soll, so wie früher hat es ja immer geheißen, die Kiemen, die müssen schön sein und das und dies und jenes. Also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen, in Italienisch sagt man Esperienza, wie sagt man auf Deutsch, Erfahrung. Und also, dass man einfach, weil die Kiemen, die werden ja mittlerweile schon bearbeitet, die sind einfach rot, oder bei den Zuchtfischen, da ist eine Kieme, die schon 3-4 Tage unterwegs ist, die ist fast schon gleich rot wie früher. Nee, ganz, ganz frisch. Aber natürlich die Augen, der Geruch, bei der Festigkeit, da kann man Gott sei Dank nicht schwindeln. Und beim Geruch sowieso nicht.
Kommen wir mal noch zum Schluss zum anderen Thema. Woher holst du dir deine Inspiration? Weil ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Es gibt ja so viele Aromen, vor allem weltweit. Und du beziehst ja auch die Produkte teilweise weltweit. Und so viel, was es auch hier in Südtirol nicht gibt oder sag jetzt mal auch in Deutschland bei Köchen, die einfach nicht vor Ort vorrätig ist. Zum Beispiel hast du ja derzeit auch ein exotisches Müsli auf deiner Karte mit Passionsfrucht, Hibiskus, Kokos, Chili. Woher beziehst du die Inspiration?
Das ist auch fast so eine Geschichte wie beim Apfelstrudel-Risotto, wo ich dann zu Hause sitze und mir ein paar Produkte oder ein paar Zutaten in den Kopf setze, wo ich mir sage, das Gericht soll eigentlich das haben. Und damals haben wir eben Pfirsich da gehabt, Hibikus und eben Chili frische. Und dann habe ich mir eben gedacht, nach 6-7 Gängen, wir machen das Gericht ja vor dem Dessert, damit es ein bisschen frisch wirkt. Müsli ist natürlich immer gut angesagt und klingt gut und frisch und gesund. Und da habe ich mir eben gedacht, weil das Gericht soll ja auch, wir haben ja auch Auswahl im Menü. Und wenn es dann nie läuft oder wenn es dann keiner bestellt, dann bringst du ja auch nichts. Deswegen, wenn dann so Passionsfrucht, es gibt wahrscheinlich wenig Frauen, die keine Passionsfrüchte mögen, oder? Und das so setze ich halt dann meine Gerichte zusammen.
Was willst du mit dem Gericht beim Gast wecken? Urlaubsfeeling?
frische, einfach frische, damit er nachher beim Dessert wieder sagt, wow, jetzt habe ich wieder Spaß, Dessert zu kriegen oder ein Dessert zu essen. Weil wenn ich da jetzt was Schweres zum Beispiel serviere, dann wird er sagen, boah, jetzt kommt noch ein Dessert und noch ein Dessert. Und das passiert einem ja manchmal auch selber, wenn man essen geht und dann das Dessert ist, ja, dann das kann noch so gut sein, aber dann sagst du dir, oh, das schaffe ich nicht mehr und das ist voll schade, weil es ja dann oft riesen Aufwand dahinter oder richtig geil im Geschmack, aber das kannst du dann gar nicht mehr so genießen, weil du schon voll bist.
Ja, das ist das, was mir heute auf jeden Fall auch wieder schwerfällt. Ich bin unterwegs, bin in fremde Länder, sage ich jetzt mal. Ich schalte ja dann immer die lokalen Radiosender ein, um tatsächlich dieses Feeling vom Land auch zu kriegen. Und man fährt über den Brenner, über die Grenze, italienische Radiosender und schon kommt das Urlaubsfeeling. Und ich hab's heute nicht wieder lang, weil ich fahre gleich im Anschluss auch wieder zurück. Also eher so ganz kurz Urlaubsfeeling heute.
Ja, ich hoffe, du bist angehalten, einen Kaffee zu trinken, oder? Weil das ist natürlich, das ist natürlich eine Tradition, wenn man auf dem Brenner ist, dass man direkt am Brenner oder gleich hinterm Brenner in Sterzing in einem Café Halt macht und da sich einen Kaffee reinzieht und vielleicht noch irgendwo so ein Croissant, so ein bisschen das mediterrane Feeling ein bisschen schon dann mitnimmt.
Ja, auf jeden Fall, also dieses Urlaubsfeeling, ich habe es auch kurz heute genossen hier in Südtirol. Bevor wir die Folge nun aber beenden, musst du mir noch einen letzten Tipp mitgeben. Kaiserschmarrn ist ja etwas, das man ja gerne im Skiurlaub und ja so verbindet und wenn man ihn im Alpenraum meist hervorragend bekommt. Wenn ich zu Hause den ultimativen Kaiserschmarrn zubereiten möchte, wie funktioniert es?
Ja, ganz einfach würde ich sagen, ob man da jetzt Eiweiß schlägt oder nicht Eiweiß schlägt. Ich würde einfach mal sagen, je nach Menge jetzt, wie viel du jetzt machst, aber nehmen wir mal an, jetzt 4 Personen, da gibst du einfach mal 1-2 Esslöffel Quark dazu, dann tust du den mit der Milch, mit dem Mehl verrühren und danach tust du die Eier auch einfach ganz langsam unterrühren, Startzucker, ein bisschen Salz, ein bisschen Zitrone reinreiben, Orange, Vanille, einen Schuss Rum natürlich, wenn keine Kinder dabei sind. Und ja, heiße Pfanne. Und was natürlich schon wichtig ist, dass du den dann im Ofen machst. Oder so wie wir es in der Küche haben, Salamander, aber den hat man ja zu Hause nicht. Aber dass man es einfach in den Ofen reintut. Und wenn jetzt einer sagt, na, ich will jetzt nicht den Ofen einschalten, wenn den Kaiserschmarrn, Salamander habe ich keinen, dann eventuell ganz mit wenig Hitze und einen Deckel drauf. Dann hat man auch ein bisschen so, dass halt der Kaiserschmarrn die Möglichkeit hat, schön aufzugehen und zu flaumig zu werden. Und das sehr, sehr wichtig ist natürlich, wenn man die Eier reingibt, nicht zu fest rühren, also wirklich ganz. Das Ei muss nicht einmal ganz zerrührt sein, verrührt sein, weil dann wird es zäh. Dann wird auch, bei uns sagt man Gleime. Zäh praktisch.
Ich werde es für euch ausprobieren. Könnt ihr dann, ja.
Schickst mal ein Foto, gell?
Hey, ich stelle es auf Instagram hoch. Könnt ihr anschauen bei flying-schlemmer und dir schicke ich ein Foto, was draus geworden ist.
Jawohl, gerne.
Probiere ich auf jeden Fall aus. So, Peter, das war's aber schon wieder. Und am Ende ist es so wie immer, das vorerst letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt's noch was, was du den Hörern unbedingt auf den Weg mitgeben möchtest, über das wir noch nicht gesprochen haben?
Ich muss ein bisschen Werbung machen über unseren Betrieb. Also wenn ihr über den Brenner fährt, Kaffee haben wir gesagt und vielleicht nur beim Staffloch einmal einkehren, oder? Dann haben wir das ultimative mediterrane Südtirol auch Feeling.
Und schnell sein, noch steht das Apfelstrudel-Risotto auf der Karte.
Die Schutzkraften, die bleiben immer oben.
Ja, damit verabschiede ich mich heute schon von euch aus Südtirol. Die Reise geht weiter in der nächsten Folge zu einem jungen Sternekoch aus Bayern. Ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bitte hinterlasst mir eure Bewertung, wenn es euch natürlich gefallen hat, bei Spotify oder Apple und schreibt mir gerne auf Instagram eure Meinung zu der Folge. Ich werde auf jeden Fall den Kaiserschmarrn mit euch teilen. Das Rezept von Peter findet ihr wie immer auf Instagram oder auf der Homepage dann zum Runterladen als PDF. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Bis dorthin, wie immer, ciao, servus und macht's gut.
Ciao, tschüss.